Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, eure Franchise aus dem Süden der USA und die es dies Jahr auch nicht in die zweite Runde der Playoffs geschafft hat. Mag vielleicht Hater würden sagen, sie waren nicht mehr in der ersten Runde, aber I don't care. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es ja nicht nur einer alleine, sondern meist zu dritt und auch das ist heute der Fall. Also erstmal herzlich willkommen, Tobi.
Wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder was auch immer.
Und auch herzlich willkommen, Micho.
Hallo, hallo.
Also man hört es uns jetzt nicht mehr an den Stimmen. Dadurch, dass ja letzte Woche kein Dolphins Drive kam, weil wir einfach noch so in Ekstase waren aufgrund dieser Weltklasse-Geschehnisse und eigentlich müssten wir in Dauerfeier immer noch sein, aber wir haben uns beruhigt. Und
hast du?
Ich tue zumindest so. Jetzt lass mich. Auf jeden Fall haben wir uns so weit beruhigt, dass wir eine Folge aufnehmen können. Und ich gehe einfach gleich mal los in die News rein. Da haben wir beim letzten Mal über Zach Thomas schon gesprochen. Und der Bub hat es jetzt zum ersten Mal geschafft, Finalist für die Hall of Fame zu sein. Ich denke berechtigterweise, da werdet ihr mir vermutlich zustimmen.
Auf jeden Fall.
Jetzt muss er nur noch den letzten Schritt machen.
Yep. Ja, gut. Den muss er nun mal alleine tun, da kann ich ihm nicht mehr viel beihelfen. Ein bisschen, aber nicht mehr viel.
Ja, aber wenn man sieht, wer da noch so auf der Liste steht, ich finde die diesjährige Hall of Fame Prospect-Klasse ist jetzt nicht so mit großen Namen ausgestattet, dass es nicht schaffen könnte.
Das ist richtig. Deswegen schauen wir mal. Aber das soweit zur Hall of Fame. Kommen wir dann, bevor wir jetzt wieder in Ekstase verfallen, zu Dingen, die am Black Monday geschehen sind, wo viele dachten, okay, bei uns passiert nicht viel. Und eigentlich war der Black Monday für uns ja schon fast vorbei. Und dann kam es ganz dicke, fand ich. Chet O'Shea, unser Offensive Coordinator, wurde entlassen. Tony Oden, unser Safeties Coach, wurde entlassen. Und für mich fast am überraschendsten, Dave DeGuglielmo wurde entlassen. Unser O-Line Coach, von dem wir hier ja immer sehr, sehr geschwärmt haben. Ja, und dafür ist, ich fange auch mit dem OC an, Chan Gailey als neuer OC bei uns. Chan Gailey, der eine lange Karriere in der NFL gehabt hat und eigentlich schon seit 2016, also Ende 2016 in Ruhestand war, war unter anderem bei den Jets, bei den Bills, bei den Chiefs und auch bei uns, aber auch bei den Steelers, Cowboys und sonst an Colleges. Bei den Broncos war er auch noch. Also der ist also quasi das Coaching-Gegenstück zu Ryan Fitzpatrick. Was haltet ihr von der Entscheidung und was glaubt ihr, warum die Entscheidung so ausgefallen ist, also sowohl O'Shea zu entlassen, als auch Chan Gailey einzustellen? Micho?
Also erstmal, das mit Chan O'Shea hat mich sehr überrascht. Es gibt mehrere Gründe, die ich mir dafür vorstellen kann, aber das ist alles Spekulation. Also das ist wirklich
dafür sind wir ja hier.
Kaffeesatzleserei. Punkt 1 könnte man sagen, die Offense ist am Anfang nicht gelaufen. Am Anfang des Jahres und dort wurden Änderungen vorgenommen, wo Chet O'Shea vielleicht Macht genommen wurde und deswegen hat man jetzt gesagt, und dann können wir uns jetzt auch endgültig trennen. Das wäre Möglichkeit Nummer 1.
Aber böse Stimmen würden jetzt behaupten, unser Offense-Game ist noch nie gelaufen diese Saison.
Ja, aber tatsächlich glaube ich das nicht so ganz. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass man von vornherein irgendwie klar gemacht hat, dass Chet O'Shea woanders einen Job bekommen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, als Nachfolger von Josh McDaniels in New England. Und dass deswegen klar war, dass er nur auf Zeit zu uns kommt. Womit auch klar wäre, dass Josh McDaniels da eigentlich weg will. Da bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt von. Ich könnte mir vorstellen, dass beide kommen ja aus New England, dass es zwischen Flores und O'Shea dann nicht mehr gepasst hat, weil beide irgendwo vielleicht diese Attitüde haben, dass sie der Chef im Ring sein wollen. Und es kann halt nur einen Chef im Ring geben. Und deswegen musste einer gehen.
Okay. Und Chan Gailey?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also man hat den Mann aus der Rente geholt. Das alleine sagt schon eigentlich nichts Gutes. Ich meine, der hat Mörder viel Erfahrung, ja, aber wenn man sich so seine Teams anguckt, er ist ein großer Verfechter von Spread Offense, also von 4 Wide Receivern zum Beispiel. Sehr viel aufs Passspiel wieder ausgeht, auch sehr viel aufs Kurzpassspiel, gar nicht so sehr vertikal.
Kurze Frage. Du hast gerade die Spread Offense in den Ring geworfen. Magst du es kurz in 3 Sätzen kurz beschreiben, was mit Spread Offense gemeint ist?
Also Spread Offense ist eigentlich gemeint, dass man relativ mit einem relativ leeren Backfield, also mit wenig Running Backs oder so spielt, mit wenig Tight Ends, dass man tatsächlich in der Hauptsache mit Wide Receivern spielt, die auch als Passempfänger eingesetzt werden und das Feld versucht in verschiedene Ebenen aufzuteilen, vor allen Dingen in der Breite, also in die Breite zu ziehen, die Defense in die Breite zu ziehen, 1-zu-1 Matchups zu kreieren, die man dann gewinnen muss. Und das geht am besten dann auch über Kurzpassspiel, über kurze Routen. Natürlich auch immer wieder, gibt's auch immer wieder lange Routen da drin oder sowas. Nie ist eine Offense so ganz eindeutig. Das wäre so eine Spread Offense, für die Chad Gailey steht.
Okay. Cool.
Ja. Dafür steht er. Ich kann nur hoffen, dass er sich ein bisschen umgestellt hat. Ich glaube nicht, dass eine Spread Offense das ist, was wir im Moment brauchen. Des Weiteren hat sich im Laufe der Jahre, wo er schon raus ist, ein bisschen was im Football-Bereich getan, sowohl auf der spieltaktischen Ebene als auch was die Analytics angeht, wo ja viele Coaches, da kommen wir mit Sicherheit nachher zu, nochmal mittlerweile sagen, dass sie sich dafür anfangen zu öffnen. Ich hoffe, dass er sich dafür auch öffnet. Ansonsten wäre das ein erheblicher Rückschritt.
Gut, danke für deine Einschätzung. Tobi, du darfst deinen Senf natürlich auch noch dazugeben.
Das ist nett. Ich habe die inoffiziell offizielle Begründung, die so in Miami kursiert. Dass Chad Ashir gehen musste, hat wohl weniger mit ihm persönlich zu tun, sondern viel eher damit zu tun, dass man einen anderen Coach, der auch mit aus New England kam, nämlich den Herrn Schuplinski, behalten wollte, weil wohl im Gespräch war, dass der entweder bei anderen Franchises für Offensive Coordinator Posten oder vielleicht sogar Head Coach Posten im Gespräch hätte sein können und dass man das verhindern wollte und ihm jetzt dadurch eine Beförderung angeboten hat, die dann zulasten von Chad Ashir ging. Das ist so die offizielle Begründung.
Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, Tobi, das verstehe ich aber nicht ganz, weil es ist ja eindeutig nicht geworden. Er hat eindeutig nicht den Job von Chad Ashir bekommen, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Nein, aber man hat versucht, ihn da in diese Rolle reinzuschwingen und ich könnte mir vorstellen, dass Shane Gailey, der übrigens auch noch nicht offiziell von den Miami Dolphins vorgestellt wurde, sondern es ist zwar klar, aber es hat noch keiner offiziell gesagt, dass der eher so wie Jim Caldwell das sein wollte oder sein sollte, zwar auf dem Papier der OC ist, dann aber mehr so die Schirmherrschaft beratende Rolle von Schuplinski übernehmen kann, dass der dem so ein bisschen über die Schultern guckt. Und dass sie deswegen jemanden genommen haben, der halt schon viel Erfahrung hat, der aber jetzt nicht so sehr auf dieser Chefrolle besteht und da so den Alleinherrscher mimt. Aber wie das Ganze sich darstellt, das wird sicherlich die Zukunft zeigen. Ich habe das nur an mehreren Stellen und von mehreren Leuten gehört, dass das weniger mit Chad Ashir persönlich zu tun haben soll, angeblich. Der weitere Vorteil, den unser neuer OC hat, ist die Zusammenarbeit mit Ryan Fitzpatrick, weil die in der Vergangenheit schon sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, die waren 2015 zusammen schon verlinkt. Das heißt, Fitzpatrick weiß genau, worauf er sich da einstellt, kennt Gailey schon und das wird dann im nächsten Jahr auf jeden Fall helfen. Ich kann mir vorstellen oder ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das keine langfristige Lösung ist, sondern eine Lösung auf Zeit und dass wir dann in vielleicht näherer oder etwas mittelfristigerer Zukunft da nochmal einen Wechsel stattfinden sehen. Das zu Gailey. Wie heißt er jetzt? Zu Kurt Kanz habe ich persönlich jetzt heute nicht so viel gefunden. Das ist unser neuer Defensive Backs Coach. Den gibt es seit heute. Der kommt vom Head Coach Posten von der High School in Struthers in Ohio. Sagte mir persönlich jetzt vorher nichts. Ich hab mich da ein bisschen eingelesen. Ich habe versucht, da irgendwelche Statistiken zu finden. Und das Einzige, was ich gefunden habe, was ein großes Thema ist in der amerikanischen Presse, ist die Tatsache, dass die Wurzeln Bill Belichicks quasi über seinen Vater hinaus bei Struthers an der High School liegen und dass Kurt Kanz da so eine Verbindung immer direkt oder indirekterweise nach New England hatte. Von daher kann ich mir vorstellen, also jetzt mal ganz weit hergeholt, dass Flores da auch Kontakt zu Kurt Kanz hatte und da vielleicht irgendwie die Qualitäten dieses Coaches erkannt hat. Ich meine, er ist kein Schlechter, er hat Erfahrung, aber jetzt noch nicht auf NFL-Niveau. Deswegen wird man gucken, wie er sich mit Josh Boyer zusammen im neu formierten Backfield der Miami Dolphins anstellen wird. Da bin ich gespannt.
Ja, und danke für die Überleitung. Also Kurt Kanz, also man muss ja schon sagen, dass es sehr, sehr selten der Fall ist, wenn ein Coach direkt von der High School in die NFL kommt. Das ist schon ein Fingerzeig. Es muss nicht immer richtig stark sein, aber es ist zumindest schon mal ein Zeichen. Und ich habe das auch gelesen mit diesem Bill Belichick, wo ich so dachte so, ja, interessant. Aber erstmal kurz noch zu Tony Oden. Ich denke, da hat man einfach noch die letzten Überreste der Adam Gase-Ära entlassen, weil Tony Oden ja vor der Saison schon bei uns war. Und Kurt Kanz ist, was interessant ist, weil wir haben unseren Safeties-Coach entlassen und haben jetzt einen DB-Coach eingestellt. Und er wird zusammen mit Josh Boyer, denke ich mal, unserem Cornerback-Coach, die beiden werden als DB-Coaches quasi die Safeties und Cornerbacks zusammennehmen, was wir diese Saison auch schon gesehen haben, so ein fließendes Konstrukt bilden, was, denke ich, auch eher einer Patriots-Defense entspricht. Wenn ich da falsch bin, Micho, korrigier mich jetzt bitte.
Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht sagen, ob es eine Patriots-Defense werden wird. Dazu sind wir noch zu früh im Prozess. Tatsächlich bin ich ganz ehrlich, fand ich, dass ich in der letzten Saison hatte ich mir mehr von diesen Elementen versprochen bei uns, als wir letztendlich gesehen haben, woran das auch immer liegt. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Ich muss ehrlich sagen, mir sagt der Name auch gar nichts. Ich habe den Namen vor 20 Minuten das erste Mal gelesen.
Ich glaube, dir ging es so wie allen. Also, oder sehr, sehr viel.
Ich sag mal, warum nicht jemandem da eine Chance geben, jemanden, der unverbraucht ist? Es ist nun mal so, dass sich halt viel, viel ändert. Und vieles wird sich auch von der Jugend an geändert haben, dementsprechend. Und jemanden dann von der Basis zu holen, der vielleicht nicht so in einem gewissen System drin ist, macht Sinn. Also, wenn man sich mal anguckt, wie dieses Coaches-Karussell auch immer redet, es sind immer dieselben Namen, die irgendwo im Gespräch sind, die irgendwo als OC, als Head Coach, als Assistenten anheuern. Da schmort die NFL schon ziemlich im eigenen Saft. Und gerade deswegen ist es so, wenn neue, sag ich mal, der neue heiße Scheiß aus dem College kommt oder so, dass dann immer direkt gesagt wird, oh wow, super, alles klasse. Aber läuft sich dann auch relativ schnell tot, die sind dann relativ nah dran. Jemand aus der Highschool ist jetzt einfach nur ins Blaue geraten, ja, also jemand aus der Highschool bringt vielleicht was komplett anderes, was komplett Neues, ohne diesen Mief der alten NFL mit. Deswegen würde ich das gar nicht so negativ beurteilen, aber das ist, wie gesagt, ein absoluter Schuss ins Blaue. Einfach nur geraten. Letztendlich kann ich nur Folgendes sagen. Toller Name. Mehr weiß ich nicht.
Ja, die Amerikaner werden sich freuen und wir fußballaffinen Leute freuen uns auch über den Nachnamen.
Kurt Kunz. Ja. Gut, kommen wir noch zu unserer letzten Entlassung. De Gouche durfte gehen oder wurde gegangen. Ist er am Ende über das Laufspiel gestolpert? Micho?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe jetzt gehört von wegen, dass es tatsächlich so war, dass er zu viel Geld verdienen wollte. Was er meiner Meinung nach auch verdient hat, denn wer mit diesen Spielern dann tatsächlich eine O-Line in der Form verbessert, das hatte ich der O-Line nicht zugetraut. Der hätte meiner Meinung nach es verdient gehabt, vernünftige Spieler zu bekommen und von vernünftigem Geld zu zeigen, was er schon in Indianapolis gemacht hat. Aber da hat er wohl zu viel verlangt, ob zu hoch gepokert oder was weiß ich. Meiner Meinung nach wäre es wert gewesen, aber das wollte Ross wohl nicht bezahlen. Von daher finde ich das ein bisschen schade und der Nachfolger wird in große Fußstapfen treten.
Ja, ich bin da auch wirklich gespannt, weil er soll relativ schnell dann schon was anderes finden. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, selbst nicht von denen, die jetzt einen neuen Headcoach haben. Wie siehst du das, Tobi?
Naja, also er wird auf jeden Fall was Neues finden und die neuen Duos finden sich ja jetzt erst so langsam zusammen. Also das heißt, er wird da sicherlich nicht lange warten müssen, bis er da an einen neuen Job kommt. Ja, und wer der Nachfolger wird, abzuwarten. Aber er hat den Vorteil, viele gute Spieler sind nicht da. Von daher, der kann von Grund auf was Neues aufbauen, kann sich da voll und komplett auslassen. Da wird man sehen, wer es wird und was es wird.
Richtig. Gut, dann haben wir die Coaches soweit abgefrühstückt und kommen zur letzten News soweit. Und zwar geht es da um unseren Star-Cornerback Xavien Howard, der wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner Verlobten verhaftet wurde und dann später für $3,000 einer, wie ich finde, lächerlich niedrigen Kaution für wenn man irgendwas getan hat und Multimillionär ist, wieder freigelassen. Tobi, wie bewertest du sowohl das, dass er verhaftet wurde, als auch den späteren Verlauf bis jetzt?
Also, ich ringe da etwas nach Worten, weil ich habe das gelesen, was da so in der Presse war und was so vorgefallen ist. Und bis zu einer gewissen Grenze war es ein ganz normaler Streit oder ein ganz normaler Zwist, der in jeder guten Beziehung schätze ich vorkommt. Das Ganze ist dann in irgendeiner Art und Weise gekippt. Dann ist es so, wie man den Polizeibericht interpretieren könnte, halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Das heißt, er wollte sie nicht verletzen, aber sie hat sich dann verletzt. Das heißt, es ist nicht mutwillig passiert, so wie nehmen wir mal als Beispiel Mark Walton, der seine Ex-Freundin da wirklich durch die Gegend geschubst hat und verprügelt hat und was weiß ich nicht noch alles. Es ist alles relativ unglücklich gelaufen. Und wenn das alles so stimmen sollte, dann denke ich, kommt er mit einem tief dunkelblauen Auge davon. Sollte das nicht stimmen und sollte er wirklich aktiv mehr getan haben, wird Miami keine andere Wahl übrig bleiben, als den zu entlassen, weil sie können nicht bei dem einen das so tun und den anderen, nur weil er mehr verdient, dann laufen lassen. Um das vielleicht nochmal zu erklären. Also es soll wohl ein Streit um die Kosten für eine Tasche gegangen sein oder so. Dann haben sie sich gegenseitig angeschrien und angekeift. Sie hat ihn dann versucht, auf ihn einzutrommeln oder so. Er hat sie dann von sich weggehalten, hat sie so ein bisschen zur Seite geschubst. Dabei ist sie über seine Krücken, die er nun mal wegen seiner Verletzung hat, die auf dem Boden lagen, gestolpert, gegen so eine Wand gefallen und hat sich irgendwie am Arm verletzt und hat dann die Polizei gerufen. Also die Verletzungen sind jetzt nicht so schwer. Es ist alles eher ein bisschen unglücklich, wenn man sich das so durchliest. Aber selbst die Dolphins wissen jetzt nicht genau, was da so Sache und was da so Phase ist. Also wir sind mitten im Prozess der Informationseinholung und es ist auch noch nichts raus, was in von der Liga, vom Gesetz und vom Verein her droht. Also da sind wir doch mitten am Anfang. Da wird man noch sehen, wo das hinführt. Gut. Vielleicht als abschließende Information. In jedem Vertrag der NFL, der aufgesetzt wird, ist dieser Fall abgedeckt. Das heißt, sein Geld, 11,9 von 13,3 Millionen, müssten wir ihm nicht bezahlen, wenn wir ihn entlassen. Also finanziell wäre es kein großer Schaden.
Ja, gut, finanziell wäre es kein großer Schaden. Aber
menschlich ist natürlich fragwürdig, das klar. Ne? Weil auch wenn es alles ein bisschen unglücklich war, man schubst seine Verlobte nicht einfach so durch die Gegend, weil damit muss man rechnen eigentlich.
Ja, gut. Je nachdem, wenn jemand auf einen einhaut, dann, dass man den versucht wegzuhalten. Aber ich will da jetzt auch nicht schönreden. Auf gar keinen Fall. Micho, wie bewertest du die Situation und was glaubst du, wird passieren? Ja?
Also es gibt eine lange und eine komplizierte Antwort. Also erstmal grundsätzlich vorweg, egal was ich jetzt sage, ich möchte keine Frauenschläger oder sowas verteidigen. Ich halte Xavier Howard in dem Sinne aber auch nicht für einen Frauenschläger. Erstmal grundsätzlich haben Footballspieler, werden zu einer, gerade Defense-Spieler, zu einer gewissen Form der Aggressivität ja auch erzogen. Das ist deren Lebensstil, das ist deren Job. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung, wie es gerade bei Footballspielen verhäuft zu so einem Verhalten kommen kann. Und jeder kennt das. Wenn man provoziert wird, egal wie, dann kann man da auch schon mal anders reagieren. Auch das soll keine Entschuldigung sein. Footballspieler mit ihrer Kraft, die sie vergessen dann manchmal, gerade wenn sie rot sehen, was sie für eine Kraft haben, auch das ist keine Entschuldigung, sondern nur eine Erklärung, wie es dann zu solchen Situationen kommen kann. Grundsätzlich weiß man, dass die NFL dort erstmal Sperren macht. Wahrscheinlich wird Xavier Howard für 2 bis 4 Spiele gesperrt werden. Davon gehe ich aus. Egal, was da war. Eine andere Geschichte ist, was wir mit ihm machen sollten. Im Gegensatz zu Tobi sehe ich zum Beispiel die Geschichte mit Mark Walton etwas anders. Mark Walton war auch Bewährung. Mark Walton hatte so etwas schon mal gemacht, ist also auch Wiederholungstäter. Und rein moralisch gesehen, glaube ich, man hat Mark Walton damals eine zweite Chance gegeben, dass auch Xavier Howard die verdient hat. Und ich glaube auch, dass sie sie bekommt. Denn, und das muss man auch ganz klar sagen, Xavier Howard ist der letzte uns verbliebene Cornerstone eigentlich, den wir haben. Um den herum eigentlich unser neues Team aufgebaut werden sollte. Ein Verlust würde uns weit zurückwerfen, ist meine Meinung von ihm. Was nicht heißen soll, wenn da wirklich irgendwas aktiv passiert ist, also noch nicht so harmlos, wie es im Moment so ein bisschen dargestellt wird, sondern wenn da wirklich was anderes passiert wird oder falls Howard sich als Wiederholungstäter darstellt oder sowas, dass man da keine andere Wahl hat, als da auch die Konsequenz zu ziehen. Und wer weiß, vielleicht geht er dann zu den Bills, zu den Jets oder so. Wir werden sehen.
Das hoffen wir natürlich nicht. Wir warten, wir harren der Dinge, die da kommen. Und ich denke auch, dass es am Ende einfach ja doof gelaufen ist. Und ja, sowas passierte. Ich meine, über die Krücken stolpern, das ist halt dann auch, dann, ja, gut, da fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein. Wunderbar, haben wir die News soweit abgefrühstückt, auch wenn das jetzt schon wieder ein bisschen länger gedauert hat, aber es gab auch ja ein bisschen viel, wir waren ja auch so viel in Ekstase.
Eine News habe ich aber noch, die wäre fast Überleitung zum Roundup, und zwar geht es um einen etwas, was wir auch früher immer als News verkauft haben, nämlich eine News um einen ehemaligen Spieler. Kiko Alonso.
Ah, ja, das hätte ich fast vergessen, klar, sicher.
Dritter Kreuzbandriss seiner Karriere.
Wow.
Bitter. Ja, ganz bitter.
War sowieso nicht irgendwie unangefochtener Starter oder war so eine Art Rollenspieler in New Orleans. Mal so. Das wirft ihn weit zurück. Und die Frage ist, dritter Kreuzbandriss, also mindestens der zweite, am selben Bein quasi. Welches Team würde ihn dann eventuell noch anpacken mit der Knievorgeschichte? Ich glaube, das wird allmählich eng für ihn mit seiner weiteren Karriere.
Das denke ich auch, aber ich weiß nicht, hat er noch Vertrag, Tobi?
Nee, die ich glaube, da wir ihn getradet haben, hat er, glaube ich, auch seinen Vertrag mitgenommen. Der wäre, glaube ich, am Ende dieser Saison ausgelaufen, meine ich. Aber selbst wenn nicht, dann wäre er, glaube ich, nächste Saison ausgelaufen. Das heißt, die Saints könnten ihn relativ humorlos und relativ günstig dann aus dem Roster entlassen.
Ja.
Von daher.
Gut. Aber ich glaube, er ist ein Spieler. Ich meine, dritter Kreuzbandriss, er weiß, wie die Recovery ist. Und der ein oder andere NFL-Experte meint ja schon, dass er zu einem Trainingscamp wieder fit wäre. Ich glaube aber auch, dass er, wenn er zurückkommt, zu einem Contender geht, der auf Linebacker einfach Probleme hat und noch irgendwie einen gestandenen Spieler braucht. Da sehe ich durchaus eine Chance, nochmal in die NFL zurückzukommen.
So ein Kasim Edibali dann jetzt irgendwann mal, ja?
Ja, gut, bei Kasim Edibali ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber vielleicht eher wie Sue in schlecht oder so. Also er hat nicht die Qualität auf Linebacker, wie Sue sie als Defensive Tackle hat. Aber das sind ja dann, du alterst und dann kriegst du halt deine Yearly Contracts und so wird's mit ihm auch passieren. Nur, dass er keine Yearly Contracts kriegt, sondern wahrscheinlich nur von Spiel zu Spiel bezahlt wird, so ungefähr. Wäre meine Einschätzung. Weiß nicht, ob ihr das anders seht.
Also, wenn er noch mal in der Liga was kriegt, dann sicherlich keine langfristigen Verträge mehr.
Ja.
Gut. Gibt's sonst noch eine News, die ihr mir unterjubeln wollt?
Ich glaube, das wäre es gewesen.
Das wäre es nämlich als Zuneigung. Als Zustimmung. Nicht? Ja, Zuneigung.
Als Zuneigung, Joha.
Ich nehme euer Schweigen immer als Neigung. Ja, so schlimm ist es bald schon geworden. Und dann würde ich wieder an Micho übergeben. Und, wir starten ins Roundup.
Ja, kommen wir zum Roundup. Tja, es wird viele überraschen. Die Themen der Roundup stehen diesmal vorab fest, denn wir werden sprechen ganz kurz über unsere Coaches, über das Coaches-Karussell, nicht über unsere Coaches, sondern das Coaches-Karussell in der NFL und natürlich über die Playoff-Spiele. Und wir fangen mit den Playoff-Spielen an. Jo, die Titans schmeißen die Patriots raus, die Saints verlieren. Wie sieht's aus? Gewinnt jetzt immer der Underdog oder wie seht ihr das, Rico?
Ja, also gut, die Patriots, das war nach dem Spiel, wo wir später noch zu kommen, hatte ich schon im Gefühl, dass die Titans da durchaus nicht wenig Chancen haben und dass sie die nicht wenig Chancen, die haben sie halt genutzt. Und es zeigte sich auch, dass ein Tom Brady nicht mehr unantastbar ist und nicht mehr kurz vor Schluss nochmal einen raushaut, sondern eher einen reinhaut. Und bei den Saints und Vikings, das war für mich eine krasse Überraschung, wobei ich da auch sagen muss, dass man kann zu der Szene stehen, kurz zum Ende, zu dem Touchdown von Rudolph, wie man will. Aber es wäre in meinen Augen Pflicht gewesen, zumindest sich das nochmal anzuschauen, ob es eine Offensive Pass Interference ist oder nicht.
Tobi, wie siehst du das denn? Glaubst du, also, dass es eine Offensive PI war?
Ich habe das auch gesehen und ich habe es mehrfach mir auch angeguckt. Ich denke einfach, dass es am Rande war, aber dass es zu wenig war, um es dann zu übertönen. Was ich sagen muss, ist, ja, man hätte es sich vielleicht nochmal angucken sollen, aber ich denke, das ist einfach nicht schlimm genug, nicht krass genug, nicht genug war, um das zurückzunehmen. Viel schlimmer finde ich das Ding direkt nach der Halbzeit. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch da, ob ihr daran erinnern könnt.
Beschreib es kurz.
Kickoff wird nicht returned. Normalerweise wird er abgekniet. Ball fliegt.
Das war nicht bei den Saints.
Ach, was für ein falsches Spiel?
Oh Gott, genau, das waren die Bills. Da wäre ich gleich auch zugekommen. Also so. Die Szene ist wirklich, es wird nicht abgekniet, oha. Der Ball wird abgegeben. Da können wir uns gleich drüber unterhalten. Ja. Ich bin übrigens der Meinung auch, dass es keine Offensive PI war bei Rudolph beim Spiel der
Saints. Also ich bin da, also ich. Man kann, ich sage so, was man auf dem Feld gecallt hat, hätte man auch im Review bestätigt. Oder halt called stands. wäre bei sowohl als auch der Fall gewesen.
Für mich wäre es sogar confirmed. Also
das nicht. Dafür war der Kontakt zu stark, als dass es das confirmed.
Sorry, das ist Football, kein Fußball.
Das ist, ja, aber dann guck dir das Spiel danach, die Seahawks, da war eine Offensive Pass Interference, die der größte Witz war, wo also, wenn man das mit dem vergleicht, was bei den Vikings, also was Rudolph gemacht hat, also das war, wo ich dachte, so, okay, ist okay, wie wollt ihr mir das erklären? So, deswegen, also ich kann verstehen, wenn man sagt, für mich war es überhaupt keiner, kann ich verstehen, sehe ich halt nur anders.
Aber letzten Endes sage ich ganz klar, ich sehe die Vikings weiter, einfach aus dem Grund, weil die eine mördergute Defense gespielt haben und die gute Offense der Saints ganz einfach auf Distanz gehalten haben. Das haben sie wirklich geschafft, die Saints in diesem Spiel zu dominieren. Ich finde übrigens auch, dass die Titans verdient weiter sind. Auch da, weil sie es tatsächlich geschafft haben, genau dasselbe, was die Vikings gemacht haben, sie haben die Line dominiert. Und das wird in der heutigen NFL auch immer wichtiger. Du musst die Line dominieren. Dann läuft das Laufspiel, dann läuft das Passspiel. Und das haben die beiden Teams par excellence gemacht. Die Bills hingegen, unsere Freunde, die haben ja nun echt Pech gehabt. Tobi, du wolltest es gerade eben schon, du wolltest damit gerade eben schon anfangen.
Also, das war direkt nach der Halbzeit der Kickoff, wenn ich das noch richtig rekapituliere, der Kickoff fliegt rüber und der Spieler der Texans, der die ganze Geschichte retournieren möchte oder nicht retournieren möchte, vergisst halt das Abknien, schmeißt den Ball zum Referee rüber, der ihn natürlich nicht fängt. Weil für ihn klar war.
Absolute Frechheit.
Gut, ist nicht abgekniet, also was soll ich mit dem Ball und lässt ihn dann auftatschen. Das sieht natürlich die Special Teams der Buffalo Bills sofort, schnappen sich den Ball, Touchdown, Bums, alles klar. Spiel wäre dann mit, lass mich lügen, 20-0 wahrscheinlich vorbei gewesen. Und egal, wie man das hinterher dann bewertet hat, für mich ist das die krasseste Fehlentscheidung dieses Wochenendes, weil jeder Depp in der Jugend weiß, dass man diesen beschissenen Touchback abknien muss. Und wenn er das nicht macht, ist die Regel nicht gegeben, dann ist es kein Touchback, sondern dann schmeißt er einfach nur den Ball weg und es wird als Fumble gewertet, rums, bums, Touchdown. Also ich habe die Regeln nicht, also ich verstehe die Regeln seitdem nicht mehr, was das angeht. Ganz ehrlich, weil dann brauchen sie das ganze Gedöns nicht zu machen.
Rico, Fehlentscheidung?
Ja, definitiv. Also erst dachte ich so, okay, ich habe es ja angeguckt und dachte so, habe es ja auch im Chat bei uns geschrieben, so ja, Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und nochmal und denke mir so, nee. Also wie dumm kann man denn sein? Ich meine, es gibt ja, viele Spieler machen ja diese Bewegung, einmal die Arme gestreckt raus, lassen den Ball auftitschen. Und dann ist es ja ein Touchback. Wenn sie den Ball nicht fangen, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau.
So. Er macht diese Bewegung, fängt den Ball aber. Das bedeutet wiederum, dass dieses mit den Armen nach außen rudern oder halt dieses ich fange den Ball nicht und Touchback, dass das ein Zeichen für sein Special Team sein kann. Das ist kein Zeichen dafür für einen Fair Catch oder so. Das gibt es da nicht. Und deswegen ist es eine klare Fehlentscheidung, die von irgendwelchen Sideline-Judges getroffen wurde, die sich gedacht haben, oh, das ist doch der arme Spieler. Und ich denke, das ist, Alter, auch was, so gern ich manchmal rangucke. Ja? Und dann stellt sich da einen Stecker hin und auch nur mal ich weiß gar nicht, ob Motzkus da auch so dabei war, aber Stecker hin, ja, so kann das Spiel jetzt nicht zu Ende gehen. Ja, sorry, aber wenn ich Scheiße baue, dann baue ich halt Scheiße. So, was sollte denn, wo, keine Ahnung, bei unserem Spiel Miami Miracle hätten wir das dann, wäre auch kein Touchdown, weil der arme Gronkowski den falschen Winkel hatte. Also, sorry, Spielpunkte entstehen meistens daraus, dass Fehler passieren. Und das war einfach ein dummer Fehler. Und das hat die Bills schlussendlich das Game gekostet und uns einen tieferen Draftpick.
Also ich gebe euch beiden teilweise recht. Ich gebe euch recht, dass der Spieler der Texans beschissen reagiert hat. Allerdings geht es mir irgendwo auch um die Seele des Spiels. Ja, richtig, Regel heißt von wegen, der Spieler gibt sich auf, wenn er abkniet in dem Moment. Ich habe das Ganze als Fair-Catch-Signal gesehen.
Gibt's muss ich auch dazu sagen.
Naja, es gibt immer ein Fair-Catch-Signal.
Auch beim Kickoff.
Warte, wenn es ein Fair-Catch gewesen wäre, wäre es ein Fair-Catch in der Endzone gewesen. Und das heißt quasi Safety.
Ja. Nee, beim Kickoff wäre das dann ein Touchback, meine ich.
Nein.
Aber da bin ich vielleicht auch nicht so regelsicher. Aber es heißt von wegen, dass der Spieler sich ja aufgibt. Ja? Und das hat er ja eindeutig gezeigt. Vom Sinn des Spieles her. Wirklich vom Sinn der Regel. Nicht von der Regel selber, aber vom Sinn der Regel haben die Schiris richtig reagiert. Weil es ging darum von wegen, dass er sich aufgegeben hat. Dass er die Regel falsch ausgeführt hat und so weiter, gar keine Frage. Und dass, wenn man nur nach den Buchstaben der Regeln geht, dass dann der Touchdown der Bills hätte zählen müssen, ist für mich keine Frage. Aber wenn man nach dem Sinn der Regel geht, ist es vollkommen richtig, dass sie ihn zurückgenommen haben.
Dann musst du den Sinn der Regel aber in jedem Play überprüfen.
Eigentlich ja, und das ist das große Problem an der Sache, ja.
Und wie gesagt, es hat den Texans die Tür offen gelassen, ansonsten wäre das Ding da vorbei gewesen.
Richtig. Ja, es ist, ich meine, die Bills dürfen das Spiel auch so nicht mehr eine nicht aus der Hand geben.
Nein, aber
Jetzt gibt's ja die große Frage, ob Breeze oder Brady, ob die aufhören werden, aber da verweise ich einfach mal auf Quarterback-Sonderfolgen, die auf YouTube erscheinen, wo wir auch über das Thema reden werden. Ich möchte euch aber zu den Playoffs noch eine Frage stellen, und zwar Stand jetzt. Wie lautet die Superbowl-Paarung eurer Meinung nach, Rico?
Ich hatte Ravens Saints und jetzt werde ich halt ein bisschen langweiliger und sage Ravens 49ers.
Tobi.
Ich bin mal mutig. Ich sag Chiefs gegen Packers.
Tja. Cool. Und ich sag tatsächlich Chiefs gegen 49ers. Da sind wir also alle noch drin.
Ja. Gut, also wir schaffen es wohl leider nicht mehr.
Es war ja auch, Leider nicht.
Es war lange im Gespräch, ob Mike Zimmer bei der Niederlage entlassen worden würde. Jetzt war er anscheinend bei Dallas hoch im Kurs. Er sitzt jetzt aber fest im Sattel. Dallas hat sich stattdessen den ehemaligen Coach der Green Bay Packers geholt, McCarthy. Tobi, gute Wahl von denen?
Naja, also ich hab in einem Zeitungsinterview gelesen, er kann schlechter klatschen als Garrett, aber.
Oh, das wird kein langer Coaching-Posten.
Aber ansonsten, naja, jeder hat schon mal irgendwas von Jerry Jones, seiner Familie und dem gehört, wie er sich da einmischt und wie er sich da bei seiner Franchise, die ihm ja nun mal gehört, aktiv auch in Sachen einmischt, die den Owner eigentlich nichts angehen sollten. Nein, er wird nicht lange überleben. Keine Chance. Also der legt sich einmal mit Jerry an und nach ein, zwei Jahren, wenn er irgendwas macht, was dem großen Chef da nicht gefällt, ist er weg.
Aber er hat größere Chancen als ein Rookie-Headcoach, oder Rico?
Ja, das denke ich schon, auch wenn ich es interessant gefunden hätte, wenn sie wirklich einen Rookie-Headcoach sich da geholt hätten. Aber ja, also ich denke, für die Cowboys die richtige Entscheidung ist, beziehungsweise einen erfahrenen Headcoach zu holen, weil einfach, wie Tobi schon sagte, das Konstrukt einfach, da verbrennst du als Rookie-Headcoach, glaube ich, sofort.
Ja, aber du musst jetzt natürlich sehen, der junge, in der Anführungszeichen, der junge Mann wird geholt, um nächstes Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn er das nicht tut, ist er seinen Job wieder los. Einem jüngeren, unerfahrenen Headcoach hätte man vielleicht noch ein zweites Jahr gegeben. Aber wenn der das nicht schafft, ist er nächstes Jahr vorbei.
Eine zweite Headcoach-Entscheidung. Es gab natürlich Entscheidungen. Also Matt Rhule geht zu den Panthers. Aber ich finde es eigentlich interessanter, Ron Rivera zu den Redskins, zu einer Franchise, die anscheinend intern so richtig schön chaotisch ist. Kann er das da ja wieder in die richtigen Bahnen lenken? Was meint ihr? Und vor allen Dingen Ron Rivera, klassischer Fan von so Running Quarterbacks, wäre er nicht ein Kandidat für Tua?
Rico. Also ich glaube nicht. Also wenn er, dann muss er mit Hurts gehen, wenn er einen Running Quarterback haben will. Weil Tour, ja, er kann laufen, aber er ist trotzdem beim Werfen stärker als zu Fuß. Das ist ein Unterschied zu Lamar Jackson, der zwar stark zugelegt hat, aber wo das Scheme, was auf seinen Lauf, was immer wieder auf ihn zugeschnittene Läufe zugeschnitten ist, das ist bei Tua halt nicht so. Also du würdest Tua jetzt nicht so oft auf irgendwelche Routen
schicken. Okay, da habe ich dich jetzt natürlich auch getriggert und auch da verweise ich auf die Quarterback-Sonderfolge. Aber wie sieht's denn aus? Kriegt Ron Rivera Ruhe bei den Redskins rein?
Ja, also ich wüsste nicht, wieso es ein Ron Rivera, der wahrscheinlich dann auch sagt, wisst ihr was? Du Klappe halten, mitmachen oder du gehst. Das kann ich mir vorstellen, weil er einfach auch das Resümee hat. Aber also ich glaube, dass er da Ruhe reinbringt und ich bin gespannt, wie er mit Dwayne Haskins umgehen wird.
Aber Tobi, zugegebenermaßen, das müssen ja alle sagen, haben die Redskins doch schon einiges an Talent im Kader. Sie haben halt ihre PS nicht auf die Straße gebracht. Ist Ron Rivera dafür der Richtige?
Ich denke schon, dass Ron Rivera es schafft, dass sie nicht mehr so schlecht sind wie dieses Jahr. Aber zu einem Contender für einen Playoff-Platz oder so macht er sie bei bestem Willen noch nicht. Da fehlt noch einiges. Mal sehen, was Chase Young anrichten kann. Weil der wird definitiv dahin gehen. Also die Top 2 sind für mich im Draft dieses Jahr klar. Und wenn das nicht so ist, ist entweder Cincinnati oder Washington total bescheuert.
Okay, dann komme ich zu meiner letzten Frage, was das Roundup angeht. Die Frage geht an euch beide und zwar betrifft Josh McDaniels. Könnt ihr mir erklären, nach der Show, die er bei den Broncos abgerissen hat als Head Coach, nach der Show, die er bei den Colts abgerissen hat als de facto Head Coach und dann wieder das Rückgezieher. Malte von der Blue Nation, schöne Grüße, der da gesagt hat, von wegen die Ratte McDaniels. Warum zum Teufel wird der immer noch zu Interviews eingeladen, Tobi?
Ja, weil er nun mal Qualitäten hat und alle anderen Franchises Arschlöcher sind und denen es am Arsch vorbeigeht. Also wieso kriegen solche Deppen, die ihre Frauen verprügeln und keine Ahnung was, irgendwo noch Jobs? Wieso soll das bei den potenziellen Headcoaches anders sein? Aber es ist ja jetzt quasi de facto nur noch ein Platz frei. Und um den prügeln sich viele. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass McDaniels einen anderen Headcoaching-Posten übernimmt als den in New England später mal.
Rico, er hat ja jetzt auch nicht gerade glänzt, auch nicht gegen uns. Also, was glaubst du? Ja, warum wird er zu Interviews eingeladen?
Das ist das Gleiche wie warum Teenager-Mädels immer noch irgendwelche zwielichtigen Typen zu sich einladen und meinen, sie könnten ihn ändern. Und das meinen wahrscheinlich Owner bei McDaniels auch. Bei uns, da wird er der perfekte Head Coach. Gut, das können sie meinen. Ich bin da ergebnisoffen und lass mich da überraschen. Ich bin froh, dass wir ihn nicht mehr einladen brauchen. Und er hat seine Qualitäten sicherlich, das hat er gezeigt in den letzten Jahren. Gut, ob er irgendwann mal woanders hingeht als bei New England oder nur bei New England bleibt, weiß ich nicht, aber ja, gut. Es ist eine Personalie, die ich manchmal nicht so greifen kann. Einfach, auch wenn er jetzt Headcoach wird, so was macht der so? Ist er wirklich ein guter Headcoach? Ist er einfach nur ein guter OC? So, das ist die nächste Frage, die ich mir stelle, weil ich kann mir das, wie bei Adam Gase zum Beispiel, der eigentlich irgendwo ein gutes Resümee hatte, bevor er zu uns gekommen ist als Head Coach und als Head Coach einfach in die Scheiße greift. Sowohl bei uns ein Jahr Playoffs okay, aber auch die anderen beiden Jahre, wir haben uns immer gehofft, dass es besser wird, aber bei den Jets ist es auch nicht besser geworden. Da hatte der die Spieler. Und ja, so glaube ich, das ist bei Josh McDaniels am Ende auch. Ich glaube einfach nicht, dass er zum Head Coach sein gemacht ist. So leid es mir für ihn tut vielleicht. Oder auch nicht. Das dazu.
Das große Schweigen im Walde.
Ja, ich merke das schon. Das ist jetzt. Jetzt zieht er sich gerade richtig ein. Ne?
Nee, Entschuldigung, ich habe noch vergessen. Gut, dann habe ich jetzt noch die letzte Frage an Rico, bevor ich wieder das Wort an Rico übergebe, beziehungsweise nicht die letzte Frage, den letzten Kommentar im Roundup. Und zwar, was ich vor allen Dingen nicht verstehen kann, ist, warum man Josh McDaniel einsetzt, wenn man sich die Offense der Patriots anguckt. Ich meine, die Patriots sind nicht aus den Playoffs ausgeschieden, weil ihre Offense so gut war. Und sie haben auch nicht gegen uns verloren, weil ihre Offense gut war. Und die ganze Saison über, wenn ein Mannschaftsteil bei den Patriots gut war, dann war es die Defense und nicht die Offense. Und trotzdem wird halt Chad O'Shea ständig eingeladen. Das ist halt eine Sache, die ich halt nicht verstehen und nicht nachvollziehen kann. Und das ist auch McDaniels. Das, was ich meinte. Josh, ja, Entschuldigung. und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, von wegen, es ist immer derselbe Wust in der NFL, es sind immer dieselben Coaches, egal was für eine Scheiße die im Endeffekt
bauen. Nee, aber du, bei dem Coach siehst du ja auch die ganzen Jahre davor und die waren bei den Patriots in der Offense ja nicht so schlimm, muss man ja zugeben. Also, auch wenn sie nie Number One Offense irgendwie waren, aber sie haben es am Ende immer mal wieder durch die Offense rausgerissen.
Ja, aber diese letzte Saison nicht.
Mhm. Das ist also, was? Ne? Diese Saison?
Diese Saison auf keinen Fall.
Eben. Ja, meine ich doch. Und darum geht's mir.
Ne? Ja gut, das stimmt. Aber gut, wir kriegen ja neuen Wind durch Matt Rule. Von daher schauen wir mal.
Ja, mal gucken.
Das war's jetzt auch mit dem Roundup. Rico, du darfst wieder.
Oh, das ist nett von dir. Und zwar haben wir diese Woche keine Preview und wir sind ja schon eine Woche drüber für den Review. Aber weil es so dramatisch schön war, haben wir, ich glaube, seit 2008 das erste Mal in Foxborough gewonnen. Und Tobi, du warst der Einzige, der gesagt hat, dass wir gewinnen.
Ja, da habe ich gesagt.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, es war ein Fest. Also ich habe zu Hause geguckt und mein Vater meinte erst so, nö, ich will, wollte er noch gucken? Irgendwas mit Schlagermusik, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht mehr. Und ich so, boah, nee, zumindest um 20 Uhr fängt dein Mister an, den du gucken willst. Um 19 Uhr fängt Football an. Wir gucken erst Football. Und er hat nicht umgeschaltet.
Ja, sehr schön.
Das war richtig, weil er ist ja auch Dolphins-Fan und das war schon richtig schön. Und Tobi, da du richtig getippt hast, darfst du dich jetzt auch einfach mal voll auslassen, was du toll fandest, weil es gab ja nichts Schlechtes. Wie fandst du das Spiel? Was war super, was war nicht so gut?
Also ganz im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Idee habe ich es ja nicht im englischen Original geguckt, sondern habe dann mal versucht, mir das Ganze auf Sat.1 anzusehen und mir die Herren
ProSieben Max.
Ja, ProSieben Max, Sat.1, Dingsbums Familie da mit Herrn Stecker und Herrn Izume und dem anderen blonden Typen da im Studio mir anzugucken. Steckermann?
Nee. Den blonden Typen.
Ach nee, der ist grauhaarig.
Richtig, der Carsten mit den langen Haaren. Ja.
Schönen Gruß an Herrn Spengemann, das nächste Mal bitte in Perücke mit Gruß an uns. Ja. Da weißt du, wo der Mist herkommt. Nein, aber Ich hatte damit gerechnet, dass es eine Patriots-Werbesendung wird. Und gut, was ich an der Übertragung selber nicht ganz so gelungen fand, ist, man hätte vielleicht auch einfach mal sagen können, dass Tom Brady scheiße war. Punkt. Da, ne, immer, man hat immer so drumherum geredet. Aber was ich geil fand, war am Anfang Coach Izume, der große Experte, bla bla bla, schieß mich tot. Ja, machen die locker, Bill Belichick macht die schon heiß. Die gewinnen mit 3 Touchdowns Vorsprung, ganz locker, ganz easy für die Patriots. Die sichern sich ihre Bye Week und alles ist gut. Und je länger das Spiel lief, hast du gemerkt, dass die beiden Experten, die da saßen, positiv beeindruckt waren. Je weiter es ging. Und das habe ich auch gemerkt, als ich die Dolphins jede Woche sehe. Du hattest zu keinem Zeitpunkt des Spiels hattest du den Eindruck, dass die Dolphins und vor allen Dingen Ryan Fitzpatrick, der aus meiner Sicht mal wieder ein überragendes Spiel gemacht hat, nicht an sich glauben und nicht davon überzeugt sind, in Foxborough zu gewinnen. In den letzten Jahren war es immer so der Fall, ja, wir fahren dahin und hoffentlich verlieren wir nicht zu hoch und ja, wir haben eine kleine Chance zu gewinnen, vielleicht. So haben die auch gespielt in Foxborough die letzten Jahre. Aber dieses Jahr, ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Spiel, zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Miami das nicht gewinnen kann und nicht gewinnen will. Gerade auch im letzten Drive, ich war zu 100% davon überzeugt, dass Fitzpatrick die Uhr im Griff hat, dass Fitzpatrick den Gegner im Griff hat und dass Fitzpatrick genau weiß, was er wann zu machen hat. Also es war vom Game-Management und vom Time-Management her schon mal eine überragende Leistung. Also ich war hellauf begeistert. Davon mal ganz abgesehen, dass wahrscheinlich, je nachdem, wie die Abstimmung da so läuft, der Defensive Player of the Year, der auf der anderen Seite stand, so mit den schwärzesten Tag seiner Saison erlebt hat. Stephon Gilmore, der sich ja in erster Linie um Devante Parker kümmern sollte, der hat ihm bei einigen Catches mal ordentlich gezeigt, wo da der Hase langläuft und hat alleine 137 Receiving Yards gemacht. Ich glaube, die Patriots hatten in der Saison im Schnitt bis dahin 170 oder sowas um den Dreh. Gegen Miami haben sie erstmal schlank das Doppelte kassiert. Also klar, natürlich Laufspiel von Miami wieder so gut wie nicht vorhanden. Laufspiel von New England über Sony Michel, Rex Burkhead, natürlich eine gefährliche Waffe, aber fand ich jetzt auch nicht so so gefährlich, wie es hätte sein können. Also klar, die haben 135 Yards erlaufen und einen Touchdown erzielt, aber sie hätten sicherlich auch noch mehr machen wollen. Und bezeichnend, und das als Abschluss meiner Loop-Aria auf dieses Spiel, was eins der besten Spiele der Patriots bei den Dolphins und eins der besten Spiele der Dolphins bei den Patriots war, ist die Tatsache, da möchte ich mal noch, deswegen habe ich damit eingeleitet, Coach Izume zitieren: New England wird gezwungen, dass Tom Brady dieses Spiel mit seinem Arm gewinnen muss. Ja. Und wenn wir so weit gekommen sind, dass Tom Brady Spiele für die New England Patriots mit seinem Arm gewinnen muss und das nicht schafft, dann sind wir endlich da angekommen, wo wir die Patriots über 10, 15 Jahre haben wollten. Nämlich relativ am Ende.
Richtig. So, Tobi, danke. Und Micho, jetzt darfst du den Rest aufräumen.
Ja, also erstmal grundsätzlich gesagt, ich liebe diesen Sieg. Ich liebe ihn allein dafür, dass wir die Patriots damit die Bye Week versaut haben und die Patriots letztendlich auch dadurch ausgeschieden sind. Ich muss auch ganz klar sagen, das war wohl das schwächste Saisonspiel der Patriots und vor allen Dingen, es war absolut das schwächste Saisonspiel der Defense der Patriots, die ich für die beste eigentlich der Liga halte. Bis zu dem Zeitpunkt zumindest. Tobi hat richtig gesehen, von wegen Stephon Gilmore hatte den schwärzesten Tag auf jeden Fall seiner letzten NFL-Jahre.
Jetzt ja? Sag mal nicht so, Devante Parker hat ihn einfach auseinandergenommen.
Also er hat das den schwärzesten Tag. Natürlich hat Devante Parker das super ausgenutzt. Ja? Im Normalfall wäre es halt eben nicht so gekommen, aber da will ich mich nicht drüber beschweren. Ich hatte ja gesagt, von wegen, man soll sich vorher mal die Defense angucken. Es ist aber genau das passiert, was man normalerweise nicht meinen sollte. Wir wurden nicht ernst genommen. Das hat man gesehen. Ich glaube, selbst Bill Belichick hat uns nicht wirklich ernst genommen. Denn auch das Defense-Scheme, das die Patriots normalerweise spielen, ist überhaupt nicht so zum Tragen gekommen. Gedanklich waren die Patriots schon in der Bye-Week. Und das war unser ganz, ganz großer Vorteil. Das war wirklich unser ganz großer Vorteil. Ja, das Laufspiel hat bei uns nicht funktioniert. Gut, okay. Ich sag mal so, so schlecht wie die Patriots auch gespielt haben, hätte ein gutes Team das Spiel nicht nur so knapp gewonnen, ein sehr gutes Team. Aber es zeugt auch von einer gewissen Qualität, auch so enge Spiele zu gewinnen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Da waren wir ganz gut. Ein ganz großes Lob an unser Receiving Corps. Natürlich klar, Devante Parker allen voran, der aber auch mit Stephon Gilmore einen schlechten Playmaker hatte. Aber was ich ganz besonders Entschuldigung, nicht Playmaker, Gegenpart hatte. Was ich aber ganz besonders beeindruckend fand, ist, wie die Bälle verteilt wurden. Also Albert Wilson, fünf Catches für 59 Yard. Also ja, Ford, 7 Catches für 54 Yard. Patrick Laird, 4 Catches für 48 Yard. Das heißt, unser Receiving Core, meiner Meinung nach, steht das richtig gut. Komischerweise Allen Hurns ohne Catch. Dazu sagen wir jetzt aber nichts weiter. Hinzu kommen auch immer wieder ein paar Trick-Plays. Ne? Wobei ich sage, beim ersten Turnover und Downs, beim ersten Mal, das meine ich mit dem Überreizen. Es war so klar, dass dort ein Trickspiel zukommt, bei dem Matt Hawk versucht, den Ball zu passen. Und das wussten auch die Patriots. Und dadurch kam dieser Turnover on Downs. Das meinte ich in der letzten Folge, wo ich sagte, von wegen, man überreizt das mit Trickplays. Wenn man es da schon sieht, es war trotzdem richtig, es an der Stelle auszuspielen, ja. Aber wenn man es da schon sieht, dann ist es natürlich.
Na gut, aber der Spielzug, ich sag mal so, der ist ja nicht daran gescheitert, dass der Trick nicht funktioniert hat, sondern dass unser Panther anscheinend kein Quarterback ist. So, das war das Problem. Das kann man als überreizend sehen, aber unser, ich weiß gar nicht, wer es war, der da frei war, der Lacey hätte durchaus den Ball fangen können. Also wenn er einigermaßen gekommen wäre. Er war schon, hatte sich ein bisschen separiert.
Ich wage es zu bezweifeln. Aber gut, das ist halt einfach, das muss man, ist halt, wie gesagt, Blick in die Glaskugel. Ja. Sehr schön, Eric Rowe, der einfach weiß, wie Tom Brady tickt. Der hat ja oft genug im Training gegen ihn gespielt. Und dementsprechend da wirklich auch die Interception. Tom Brady hat ihn ganz ergreifend übersehen. Und das wäre tatsächlich einem Brady früher höchst selten passiert. Das war auch von Tom Brady ein schlechtes Spiel, wie es auch in die Saison passt. Dazu noch zwei Sätze, bevor ich zu meinem Abschluss komme. Viele sagen ja, oh, jetzt hört er wohl auf. Ich glaube tatsächlich, dass Tom Brady nicht das Format hat, nach so einer Saison aufzuhören. Ich glaube nicht, dass Tom Brady das Format hat, zu erkennen, dass es für ihn zu Ende geht. Und ich glaube, dass es für ihn zu Ende geht. Selbst wenn er nächste Saison eine bessere Saison spielen sollte, hat er meines Erachtens eindeutig bewiesen, dass es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, über den Rest kann man mit Sicherheit streiten, aber zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere auf eine gute Unterstützung durch das Receiving Core, Tight End Core, O-Line oder durch das Scheme angewiesen ist. Und dass er es halt eben nicht schafft, es alleine mit Edelman oder alleine mit Gronkowski halt eben mehr zu machen. Was ich zu guter Letzt noch sagen wollte, betrifft den Spieler des Spiels. Da hat Tobi ganz klar gesagt, offensiv Ryan Fitzpatrick. Das kann man auch so unterschreiben. Ob es jetzt Fitzpatrick oder Parker ist, da kann man drüber schreiben. Ich möchte aber defensiv einen Spieler herausheben und ich möchte alle bitten, sich vorher die Ohren zuzuhalten oder direkt nach dem Namen die Ohren zuzuhalten, weil ich weiß, dass Rico nämlich losbrüllen wird vor Freude, denn mein Defense Player of the Game von uns ist Andrew Van Ginkel. Ja. Was der Kerl dort getackelt hat, einen Lücken zugemacht hat und so weiter, großartig, à la Bonheur, ziehe ich den Hut vor, wenn ich denn einen hätte.
Dann müssen wir dir wohl einen kaufen. Ja, LVG. Ich hab's ja gesagt. Ne? Der Typ kommt halt einfach über seine Schnelligkeit. Ich meine, es ist witzig, weil er vor der Saison diesen Satz gebracht hat, ja, am College, da war ich halt schnell und alle anderen waren halt nicht langsam, aber jetzt in der NFL sind alle schnell. Und selbst die O-Liner sind schnell. Und er hat aber jetzt gezeigt, dass er nach seiner Verletzung wirklich auf diesem physischen Niveau ist, wo er sein muss. Weil er halt, ich glaube, 2 Tackles for Loss und 7 Tackles so, 6 Tackles und 2 Tackle for Loss. Wobei man sagen muss, dass eine Tackle for Loss, was Gotcho hat, da schneidet er White so den Weg ab, dass er eigentlich nur, dass er versucht noch wieder zurückzulaufen, aber dann ist Gotcho schon da. Sonst wäre der halt Van Ginkel, der Nikhil Harry da wie so ein Grundschüler durch die Gegend schubst. Und ja, LVG war, das war, ja, sein Tempo halt. Und das ist das, womit er seine Plays macht.
Vor allen Dingen auch in Pass Protection. Ja. Ziemlich gut.
Ja, das ist halt seine Schnelligkeit, weil der ist reaktionsschnell und ist halt schnell mit den Beinen. Und das, die Kombination ist halt auch für eine Zone Coverage halt super, super gut. Und das ist das, was er bei Wisconsin auch gemacht hat. Stunts und Song Coverage war so hauptsächlich sein Thema und damit kann er auch was werden. Also bei uns als Rotational Player.
Ja, definitiv. Also ich fand's überragend und auch die, die Reporter kriegten sich ja gar nicht mehr ein, weil er ja ständig, ständig irgendwo war.
Das muss ich übrigens auch sagen. Also, aber es war jetzt keine Lobhudelei auf Brady, sondern er wurde zum Teil auch von Izumi kritisiert, wo er, ich glaube, es war sogar auch Harry, wo er ihn gnadenlos überwirft.
Naja, klar, da hat man gesehen, dass Tom Brady am Ende ist. Oder nicht, was heißt am Ende? Also früher hätte er die Dinge alle getroffen und seine Completion Rates zeigt ganz klar, das ist nicht mehr der Tom Brady, der da eine Offense führen kann. Deswegen hoffe ich ja, dass er noch ein Jahr spielt für New England.
Also ich glaube auch, dass er noch nicht aufhört. Und ich sage es mal so, Peyton Manning hat damals alles perfekt gemacht. Ist genau zum richtigen Zeitpunkt, hat er aufgehört. Tom Brady hätte letztes Jahr aufhören können und sich einfach, er wäre eine Legende gewesen, weil er mit dem Alter noch, und man hätte immer noch spekuliert, ob er nicht noch 10 Jahre hätte länger spielen können. Und das kann man jetzt nicht mehr. Und wofür es mir am meisten wehtut, um nochmal jetzt ein bisschen weg von Barry, für Breeze, der einfach nie die Chance hatte, an seinem größten Erfolg aufzuhören und der jetzt wieder immer hinterherläuft und immer wieder versucht und versucht und irgendwie in den letzten Jahren einfach die Scheiße am Schuh hat. Das ist halt so ein bisschen schade, aber ja, Tom Brady, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Und da gab es ja die wildesten Gerüchte, da meinten ja Brady-Fans, der geht zu den Browns und dann gewinnen die Browns sowieso direkt den Super Bowl. Ich dachte so, was?
Ja, genau.
Was? Wie soll das passieren?
Natürlich.
Als was spielt er da? Als Getränkehalter für Baker Mayfield? Oder was? Wie darf ich das verstehen? Ich glaube auch wirklich, dass Tom Brady den besten Moment verpasst hat. Ich hoffe, dass ich mich nicht irre, aber ich glaube, er hat den besten Moment verpasst für sein Ende. Und gut, dann hat uns dieser Sieg in dem NFL-Draft-Ranking auch nicht weiter nach hinten geworfen. Wir draften immer noch an 5. Stand heute. Stand 7.1.
Ja, stand auch Draft Day, solange es keine Trades gibt. Ne? Da ist ja jetzt.
Na gut.
Das kann man ja jetzt sagen. Also von den ersten 5 Picks stehen bei Miami jetzt 4 fest. Ne? Dadurch auch, dass New Orleans ausgeschieden ist. Ist der Zweitrunden-Pick ja jetzt auch klar. Von daher fehlt nur noch der Texans-First-Round-Pick, wann der ist.
Die scheiß Schiedsrichter.
Ja, ne, genau. Aber, ne.
Ja, und gut, habt ihr noch was ihr zum Spiel sagen möchtet?
Nein, ich glaube nicht. Kommt drauf an, was Tobi jetzt noch sagt.
Ich sage nur, Die alte Heimserie der Patriots hat mir nicht gefallen. Die neue Heimserie der Patriots, an der sie gerade arbeiten, gefällt mir umso besser. Sie stehen jetzt bei 3 Niederlagen in Folge. Das finde ich super.
Ich möchte noch was anmerken. 7 Jahre lang haben die Dolphins mit Ryan Tannehill versucht, in New England zu gewinnen. Sie haben es 7 Jahre lang nicht geschafft und jetzt schaffen sie es innerhalb von 2 Wochen.
Ja. Sowohl Tannehill als auch die Dolphins. Haben sich schön ausgerechnet.
Ja. Wunderbar. Und da ich gerade vom NFL-Draft gesprochen habe, ich reiße es an. Ich meine, vielleicht haben wir noch 5 Minuten. Tua hat gestern war es schon.
Gestern
ist Twitter explodiert, Tua hat declared und alle rasten aus. Es gibt sowohl die Leute, die sagen, der wird nie im Leben gedraftet mit der Verletzungshistorie. Dann gibt es die sagen, Miami muss vielleicht sogar uptraden. Und es gibt diese, die sagen, Miami nimmt ihn sowieso an 5. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, vielleicht nehmen die Patriots ihn an 23. Vielleicht fällt er sogar noch weiter bis zu den Packers, der dann A-Rod beerbt. Oder ich weiß nicht, da gibt's. Ich habe schon die geilsten Konstruktionen gelesen. Und kurz angerissen nur, was glaubt ihr, war es die richtige Entscheidung? Also die richtige Entscheidung, gut, da lassen wir mal dahingestellt, ist es die richtige Entscheidung, dass der Spieler in der ersten Runde gedraftet wird? Micho, du darfst zuerst.
Oh, da bin ich jetzt genau derjenige. Also grundsätzlich halte ich Quarterback, was aus College Quarterbacks wird, sieht man ja immer erst später. Allerdings habe ich ihn schon vor seiner Verletzung nicht für so hochgejubelt, aus welchen Gründen wird man sich auch Quarterback-Folge oder wenn man sich die College-Folge von uns anhört, die wir zu Beginn der Saison gemacht haben, auch da wird man das hören. Ich vergleiche ihn gerne mit Marcus Mariota. Er erinnert mich sehr dran, was ihm geworden ist. Das weiß man ja. Das heißt nicht, dass aus Tua dasselbe werden muss. Aber wenn ich jetzt noch die Verletzung dazu nehme, die, soweit ich weiß, dann doch relativ schwer ist, gerade für einen Quarterback, gerade was Beweglichkeit und so weiter angeht, würde ich zumindest einen frühen Pick unter den Top 15 bis 20 eigentlich für zu verfrüht halten. Viele sagen, wir haben Breeze nicht genommen aus dem Grund. Und das wäre ein Fehler gewesen. Ich sage mal, wer weiß, ob Breeze bei uns auch so reagiert hätte. Das ist ja auch die Kombination Peyton-Breeze. Es ist halt ein Glücksspiel. Aber ich halte das Risiko, ihn so früh zu nehmen, eigentlich für zu früh. Aus seiner Sicht war es aber richtig zu klären. Denn angenommen, er zieht sich noch eine Verletzung zu. Er hatte ja schon, ich glaube, Syndesmosisband, er hat ja schon mehrere Verletzungen gehabt. Aber angenommen, er zieht sich noch eine Verletzung im College zu oder er gegen Fields und gegen Lawrence wird es auch nicht leichter, wirklich gut zu performen. Es gibt genug Spieler, die in ihrem letzten College-Jahr dann doch noch abstürzen. Auch Justin Herbert hat nicht mehr so performt wie im dritten Jahr. Von daher war es aus seiner Sicht wahrscheinlich genau das Richtige, denn ich glaube, höher wird sein Draftstock nicht mehr werden.
Tobi?
Ja, also wir haben ja jetzt Zeit bis Ende April und entscheidend sind die medizinischen Kommuniqués, die dann im Vorfeld des Drafts rauskommen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird er auch frühestens im Juni oder Juli wieder Bälle werfen können, ne?
Man denkt,
das steht noch nicht fest.
Das weiß man noch nicht. Man rechnet damit, dass er vor dem Draft vor dem Draft wieder Bälle werfen kann, dass er aber zum Beispiel zu solchen Geschichten wie Combine oder sowas gar nicht kommt. Dass es maximal vielleicht kurz vorm Draft noch ein Private Workout gibt, aber ein Pro Day wird er wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Also da ist man sehr darauf angewiesen, was so die verschiedenen Experten sagen. Und ich denke, die Franchises, die Interesse haben, werden ihn auch in erster Linie dann zum Medizincheck einladen und zu den Interviews. Also was er kann, footballtechnisch vor der Verletzung, dazu hatte Miami anderthalb Jahre lang Zeit, sich das anzugucken. Und ich denke, da hat man ein Tape zusammen.
Und zweieinhalb Jahre.
Ja,
oder sogar fast drei.
Ja, aber so, dass Miami wusste, worauf sie sich einlassen und dass sie vielleicht Tour nehmen könnten, das weiß man ja ungefähr so seit anderthalb Jahren. Das, so meinte ich das. Und Miami ist quasi in der Position, dass sie am günstigsten handeln könnten. Also ich habe ja eben schon gesagt, bei Cincinnati und Washington gehe ich davon aus, dass die Burrow und Chase Young nehmen, weil sie nehmen müssen, weil das die stärksten Spieler in diesem Jahrgang sind und die man nicht an sich vorbeilassen kann. Aber dann zum Beispiel bei Detroit oder den Giants, die vor den Dolphins picken eigentlich, geht es ja dann schon los. Weil jede Franchise, die einen Quarterback-Need hat und die hinter Miami steht, muss davon ausgehen, dass wenn Tua an 5 noch da ist und er fit ist, dass Miami ihn nimmt. Das heißt, die Giants und die Lions können sich schon mal die Hände reiben. Was dann Chargers, Panthers, weiß ich nicht, Raiders, Colts, Buccaneers vielleicht, was die dann alle so vorhaben. An Patriots glaube ich nicht, das würde zu teuer. Und da kann ich mich auch nicht mit anfreunden. Ne? Also man könnte es jetzt aus Miami-Sicht ganz einfach machen. Man geht nach Detroit, ballert denen ein gutes Angebot von Latz, springt von 5 auf 3, nimmt Tua und dann ist Ruhe. Oder was man noch machen kann, man heuchelt Interesse, man will ihn gar nicht und treibt den Preis nach oben, dass die anderen Haus und Hof verpfänden und verkaufen müssen, um eben vor Miami springen zu können. Und naja, man wird sehen, wie das ausgeht. Wir haben dafür noch
4,5 Monate Zeit, das aus, auch rauf und runter zu diskutieren.
Ich glaube, da werden wir uns auch ordentlich dran noch wirklich tun.
Erfreuen.
Natürlich. In ja. diversen also, Sonderfolgen, Folgen und was auch immer.
Kurz, um nochmal die Verletzungssache, beziehungsweise die, wie es jetzt weitergeht mit Tua. Tua hat selber gesagt, man kann halt nicht zur der 3- bzw. 4-Monats-Grenze sagen. Die 3-Monats-Grenze wäre halt Mitte März und die 4-Monats-Grenze wäre halt Mitte April, wenn ich das richtig habe.
Ja, genau.
Und das heißt dann, dass man vor dem Draft definitiv gewisse Sachen weiß, wie es weitergeht und ja, vielleicht fällt der Alabama Pro Day ja auch relativ kurz vor dem Draft. Kann auch passieren. Wunderbar. Möchtet ihr sonst noch irgendwas loswerden zu der Saison? Also, es gibt noch eine Saison, also nicht Sonderfolge, sondern eine reguläre Folge, wo wir die Saison mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Habt ihr sonst noch etwas, wo ihr diese Woche jetzt drüber reden wollt? Jetzt in diesem Augenblick?
Nein.
Auch nicht, oder?
Wir haben bei den Patriots gewonnen. Ich wollte es nur noch mal sagen. Wir sind seit 2 Spielen ungeschlagen und das wird in 6 Monaten auch noch so sein.
Das stimmt. Und in den letzten 9 Spielen haben wir einen Rekord von 5-4 und die Patriots von 4-5.
Ja. Ja,
so ist das Leben. Wunderbar. Dann bedanke ich mich wieder bei euch beiden. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit euch die Zeit zu verbringen. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch so gefallen.
Bis dann.
Ja, noch eine schöne Zeit. Wir werden euch durch die Offseason begleiten.
Wunderbar. Bis dann.